Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Zuriga, der Espressomaschine aus Zürich für richtig guten Kaffee zu Hause.
NZZ Akzent.
Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption.
Dieser eine Begriff fiel während des Wahlkampfs von Donald Trump oft.
Yet the deep state and the failed ruling class. Either the deep state destroys America.
Der Deep State. Es war sogar ein Wahlversprechen von ihm, den Deep State zu zerstören. Astrid, was ist da genau das Problem mit dem Deep State?
In der Trumpschen Weltansicht ist das Problem, dass der amerikanische Regierungsapparat erstens viel zu groß ist und zweitens ein Deep State ist. Also eben, dass dieser Deep State sich gegen den kleinen Mann verschworen hat. Jeder Staatsbeamte ist in der Weltansicht Teil dieses Deep States und damit will Trump nun eben aufräumen. Also er will das umsetzen, was er im Wahlkampf versprochen hatte, diesen Deep State zu zerstören, Beamte entlassen. Er will Geld sparen und eben diesen Staat von Grund auf neu aufbauen. Ja, und diese Aussicht, die versetzt Washington jetzt natürlich in Aufregung. Denn in welchem Ausmaß und mit welchen Methoden Trump das nun offenbar machen will, das ist schon bemerkenswert.
Trumps Rückkehr ins Weiße Haus sind Bad News für die staatlichen Beamten. Er droht mit Massenentlassungen und einer großen Säuberungsaktion. Was davon zu halten ist, erklärt USA-Korrespondentin Marie-Astrid Lange. Ich bin Antonia Moser. Astrid, also was ist da dran an diesem Deep State, dass da irgendwelche Beamte sind, die irgendwie gegen den kleinen Mann, die kleine Frau Entscheidungen fällen?
Ja, das hast du schon richtig gehört, Antonia. Also dieses Deep State Phänomen, das ist eine bekannte Verschwörungstheorie, die ist eigentlich auch schon mehrere Jahrzehnte alt und kommt auch aus dem Ausland. In den USA aber umschreibt das den Gedanken, dass sich Beamte, aber auch Behörden wie FBI, CIA, Finanzinstitutionen verschwört haben gegen den kleinen Mann, dass sie klammheimlich zusammenarbeiten auf Kosten des Durchschnittsbürgers. Mhm. Umfragen zeigen eben, dass große Teile der amerikanischen Bevölkerung tatsächlich daran glauben. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass der Beamtenapparat hier in den USA tatsächlich sehr groß ist.
Was heißt das?
Ja, also vergangenes Jahr 2023 waren das 2,8 Millionen Bundesbeamte. Vergleicht man das jetzt mit der Schweiz, dann sind das etwa doppelt so viele Beamte pro Einwohner, wie wir das kennen.
Also dann geht es vor allem um die Größe, weil es eben so viele Beamte sind.
Ja, also aus Trumps Sicht ist das Problem, dass ganz große Teile dieses Staatsapparats eben nicht von der jeweiligen Regierung ernannt wird, sondern das sind eben Berufsbeamte, also Civil Service nennt sich das Ganze. Sprich Angestellte im Außenministerium, Steuerbeamte, Mitarbeiter der Post. Die sind eben parteiunabhängig und Experten in ihrem Bereich. Also sprich, die arbeiten hauptberuflich für die amerikanische Regierung und die behalten ihren Job, ganz egal, wer gerade im Weißen Haus sitzt. Mhm. Nur ein kleiner Anteil sind sogenannte Political Appointees. Also nur einen ganz kleinen Anteil kann der jeweilig regierende Präsident eben bestimmen. Beispielsweise Botschafterposten oder auch die Minister von den großen Ministerien.
Also und ich nehme an, das sind so wenige, weil es ziemlich mühsam wäre, wenn bei jedem neuen Präsidenten man die kompletten etwa 3 Millionen oder so auswechseln müsste und alle mit quasi parteiinternen Leuten besetzen müsste.
Ja, hast es genau erfasst. Also man will quasi diese Professionalität und die Kontinuität im amerikanischen Staatsapparat gewährleisten. Aber das hatte Trump eben auch schon bei seiner ersten Amtszeit in Washington kritisiert, dass das eben Berufsbeamte sind, die ihm gegenüber gar nicht so loyal sind, wie er sich das wünscht. Mhm. Also er fühlt sich eben von diesen Berufsbeamten ausgebremst, von diesem Deep State und hatte das auch 2020 schon mal versucht zu ändern.
Also was hat er da gemacht?
Du musst wissen, in den USA ist es ähnlich wie bei uns enorm schwierig, Beamte zu entlassen. Und Trump hatte deswegen die Idee entwickelt, eine neue Kategorie im Beamtenstatus zu kreieren, eine sogenannte Kategorie F. Und die Idee wäre eben, der, wer auch immer in diese Kategorie F fällt, den kann man viel leichter entlassen. Beispielsweise, wenn diese Person in der Kategorie F nicht hinreichend loyal ihm gegenüber ist. Also die Idee ist, man klassifiziert alle Beamte neu und kann die damit leichter kündigen.
Aber du hast gesagt, das war ein Plan aus Trumps erster Amtszeit. Das ist jetzt aber noch nicht so weit.
Jein. Also Trump hatte diesen Plan im Herbst 2020 entwickelt und hatte ihn dann auch vor der Amtsübergabe an Biden unterschrieben als Exekutivverordnung. Aber bevor die voll greifen konnte, hat Biden das sofort wieder rückgängig gemacht. Aber eben, der Plan liegt in der Schublade und alles sieht danach aus, dass das jetzt umgesetzt werden dürfte.
Wären da alle Beamten gleichermaßen betroffen, also alle knapp 3 Millionen?
Also als erstes dürfte man wohl die entlassen, denen man ein linkes Gedankengut unterstellt. Also sprich Beamte, von denen man glaubt, dass sie eher pro-Democrats sind. Oh. Und eben insbesondere das Ministerium für Inlandssicherheit, das Department of Homeland Security, dem die Migrationsbehörden untergeordnet sind, das ist da jetzt schon ins Schlaglicht gerutscht.
Wie?
Bereits in der ersten Amtszeit von Trump war es ja so, dass die Beamten in diesen Migrationsbehörden eine besondere Aufgabe hatten und da nicht immer mit einverstanden war, was ihnen Trump aufgetragen hatte. Also ganz konkret, Beamte sollten Interviews machen mit Flüchtlingen, die in die USA gekommen sind, die eben Asylanträge gestellt hatten. Und da hatte eben damals ein Beamter kritisiert, dass diese Hürden, dass jemand in den USA nun Asyl gewährt bekommt, unmöglich hoch geworden sind und dass die eben stattdessen zurück nach Mexiko geschickt werden sollten, statt dass sie in den USA auf ihren Asylentscheid warten konnten. Und er hat dann gesagt, also diese Anweisung der Regierung Trump, die widerspricht dem amerikanischen Asylgesetz, und er hat sich geweigert, diese Anweisung auszuführen. Er erklärt das hier in einem Podcast
I'm
ganz gut.
I'm not doing these interviews. And he looked at me, he's like, what do you, you're not doing these interviews? And I was like, no. I was like, I think they're illegal. They're definitely immoral, and I'm not doing them.
Also illegal und unmoralisch, sagt er da ganz klar.
Genau, er hat gesagt, das ist zwar die Anweisung von Trump, aber er als Beamter widersetzt sich dem. Und konkret wird es eben auch das Leben dieser Flüchtlinge bedrohen, wenn er die jetzt zurückschickt, und widerspricht ganz klar amerikanischem Gesetz.
Monday, I emailed that to all of the administration in San Francisco and the two supervisors that were involved in the disciplinary proceedings.
Also der Whistleblower erklärt hier, dass er das eben auch versucht hat, nach oben zu eskalieren, also das öffentlich zu machen. Und genau sowas will Trump eigentlich in Zukunft verhindern, dass jemand sich so öffentlich gegen seine Anweisungen stellt.
Hat er da einen Plan?
Ja, also interessant ist eben, dass man bereits jetzt versucht, rauszufinden, welche Beamte aus Trumps Sicht problematisch sein könnten. Ganz konkret hat sich da eine Gruppe gebildet, nicht im Auftrag von Trump, aber die ist eben durchaus finanziert von dem mächtigen konservativen Think Tank Heritage Foundation. Und die durchsucht eben seit Monaten das Internet nach Hinweisen darauf, welche Beamte in diesem Department of Homeland Security links sein dürften.
Aber wenn du sagst Hinweise, wo finden sie die?
Die sozialen Netzwerke, also da guckt man in der Historie früherer Kommentare, welche Partei womöglich Beamte angehören. Aber man kann sich auch die Spendenhistorie von Leuten angucken. Die ist ja in den USA öffentlich zugänglich. Also wenn jemand beispielsweise mal $10 an einen demokratischen Kandidaten irgendwo gespendet hat, dann dient das bereits als Hinweis. Und das kann dazu führen, dass du auf einer sogenannten Watchlist landest. Die Department of Homeland Security Bureaucrat Watchlist heißt die. Der Vorsitzende dieser Gruppe, der Thomas Jones, der erklärt das hier so.
The DHS Watchlist is a tool to highlight civil servants who are actively involved in making policy in the immigration space.
Also Beamte, die irgendwie aktiv Politik machen, so verstehe ich das.
Ja, ganz genau, Antonia. Also Leute, die eben nicht nur blind Regierungsanweisungen ausführen, sondern die auch für sich selbst denken und eben, das wird ihnen unterstellt, ihre eigene Agenda einbringen. Und angeblich seien die alle gegen sichere Grenzen und eben auch gegen Massenabschiebung.
At the end of the day, we want to be able to tell the American people that there's people at the Department of Homeland Security who are openly hostile to a secure border and to an agenda that would effectuate mass deportations if there were a conservative president. So we wanted to get into those people and look at their backgrounds, see what kind of biases they are.
Er erklärt hier selbst, sie suchen eben nach einem linken Bias, nach einer linken Verzerrung, nach linkem Gedankengut und wollen die Behörde dessen säubern.
Also und wenn Sie jetzt da gefunden haben, der steht jetzt auf dieser Watchlist. Ist die öffentlich? Also kann ich die auch anschauen?
Das ist eben das Brisante. Es gibt eine Webseite mit der eingängigen Domain dhswatchlist.com. Da sind diese angeblich linken Beamten öffentlich angeprangert. Mit Foto, Namen, ihrem Gehalt, ihrer Spendenhistorie, welche früheren Jobs sie hatten. Und das hat schon wirklich was von Denunziantentum, wie die da auf einmal ans Pranger gestellt werden, weil eben denen wird das ja alles nur unterstellt.
Wir sind gleich zurück.
Was ist der Unterschied zwischen einem Espresso und einer guten Tageszeitung? Wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass Kaffee und Zeitung zusammengehören. Auch heute noch. Wir sind Zuriga und bauen hochwertige Espressomaschinen hier in Zürich. Jetzt mit Spezialangebot für alle Hörerinnen und Leser unter zuriga.com/nzz.
Astrid, du beschreibst da, wie Beamte genau beobachtet werden, auf Listen festgehalten werden. Das hat für mich irgendwie etwas Stasi-mäßiges.
Also hier in den USA erinnert das an die McCarthy-Ära. Das war ja jene Zeit seit den 50er Jahren ungefähr, in denen eben vielen Beamten vorgeworfen wurden, sie seien Kommunisten und die wurden daraufhin überwacht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Mails verschickt wurden an die Belegschaften im Ministerium für Inlandsicherheit, im Department of Homeland Security. Und Beamte wurden in Mails aufgefordert, verdächtige Kollegen zu melden. Also das sind wirklich Methoden des Denunziantentums.
Für die Mitarbeitenden muss das ziemlich schlimm sein.
Absolut. Also ich habe mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die sagt selber, sie sei völlig verunsichert. Die ist in die sozialen Netzwerke gegangen und hat das Wort Zuwanderung aus ihrem Profil gelöscht und hat auch sonst geguckt, was es so im sozialen Netzwerk noch so über sie zu finden ist. Also es herrscht eine enorme Verunsicherung und die Leute zensurieren sich selbst präventiv. Und auch die Beamtengewerkschaft ist völlig empört. Genauso auch die Behörden. Also die haben ihre Mitarbeiter kontaktiert und klargestellt, dass das keine offizielle Anweisung sei, irgendwelche Kollegen irgendwo zu melden.
Also ob das jetzt eben wirklich durchgesetzt wird, wissen wir nicht. Das ist jetzt mal eine Liste. Aber fest steht irgendwie, die Behörden, die Beamten müssen sich warm anziehen bei diesem Machtwechsel. Also da weht ein rauer Wind.
Du hast absolut recht, das sind bisher nur Hinweise darauf, was kommen könnte. Aber ganz konkret dürfte es zum Beispiel auch eine Dezentralisierung und tatsächlich auch eine Verschlankung des Staatsapparats geben. Das hatte Trump schon während seiner ersten Amtszeit gemacht, dass er den Sitz von verschiedenen Behörden beispielsweise weg aus Washington hin in andere ländlichere Landesteile verlegt hatte und dort eben versucht hat, die Wirtschaft anzukurbeln.
Also das heißt, viele müssten einfach umziehen.
Ja, also die dann noch ihren Job haben, die müssen sich wahrscheinlich auf einen Umzug vorbereiten. Das ist ja wahrscheinlich auch nichts Schlechtes, wenn man eben versucht, dieses Ökosystem von der Behörde in strukturschwachere Regionen zu verlegen. Aber Trump hat eben auch eine radikale Verschlankung angekündigt. Also er hat ja schon Gespräche mit Elon Musk vor der Wahl geführt, der eben in der amerikanischen Wirtschaft dafür bekannt ist, gerne unnötige Stellen zu streichen und alles effizienter zu machen.
Da hören wir kurz rein in ein Gespräch der beiden noch vor der Wahl.
I'd be happy to help out on such a commission.
I'd love it. If it were formed. Well, you're the greatest cutter. I mean, I look at what you do. You walk in and you just say... You wanna quit?
Also eben, Trump sagt da, Musk sei ja ein sehr guter Cutter, also der wisse schon, wie man da die Kosten zurückstutzen könne. Und jetzt wissen wir, er hat Musk tatsächlich für diese Effizienzkommission bestimmt. Also da wird was kommen.
Ja, genau. Also der Sparfuchs Musk soll jetzt tatsächlich mal im amerikanischen Staat aufräumen. Interessant ist, dass er konkret wohl 2 Billionen Dollar einsparen soll. Also das muss man sich vorstellen, das ist ungefähr ein Drittel des amerikanischen Haushalts. Und das sagt er eben immer, das will er viel über Stellstreichungen schaffen. Das Interessante ist aber, Antonia, wenn man sich das genauer anguckt, dann machen eben Gehälter nur ungefähr 15% des Haushalts aus, also nicht ein Drittel. Das heißt, selbst wenn man jeden Beamten entlassen würde, hätte man noch nicht die 2 Billionen eingespart.
Also für die Beamten wird es ungemütlich. Aber jetzt doch die Frage, hat Trump vielleicht auch ein bisschen recht mit dem Ganzen? Also jetzt vielleicht nicht mit dem Denunziantentum, aber ist die Verwaltung vielleicht tatsächlich ein bisschen aufgebläht und man könnte ein bisschen sparen?
Ja, vermutlich schon. Also ich glaube, vieles hat sich ja wie häufig im Staatsapparat einfach so eingeschlichen. Und ich glaube, es rentiert sich auf jeden Fall mal zu gucken, ob es denn da nicht Möglichkeiten gibt, effizienter und schlanker zu werden. Das ist ja auch durchaus begrüßenswert, denke ich. Mhm. Ich glaube, das Problematische ist einfach, dass diese Rhetorik von Trump und auch von Musk dazu führt, dass sich viele Leute auf einmal ermächtigt und legitimiert fühlen, zweifelhafte Methoden wie eben dieses Denunziantentum zu ergreifen. Also seine Reden führen eben zu ganz konkreten Handlungen bei Leuten. Und beispielsweise dazu, dass es jetzt diese Website gibt, auf der sich auf einmal Dutzende ahnungsloser Leute wiederfinden und öffentlich für jeden sichtbar angeprangert werden.
Jetzt ist Donald Trump noch nicht mal im Weißen Haus und eben schon so viel Verunsicherung und Aufregung da, wie du gesagt hast. Was glaubst du, wie geht's dann im Januar jetzt weiter?
Das ist wirklich die große Frage. Und ich glaube, das müssen wir einfach abwarten. Stand jetzt kann man sagen, wenn Beamte wirklich entlassen werden, dann ist das für die individuell häufig schwierig, neuen Job zu finden, denn die sind ja in ihrer Karriere absolut spezialisiert auf eine Tätigkeit für den amerikanischen Staat. Für den Staat wiederum ist die große Frage, ob denn die ganzen Behörden nach wie vor noch funktionieren können, einwandfrei, wenn beispielsweise auf einmal viele Mitarbeiter der Steuerbehörde oder auch der Sozialversicherungsbehörde entlassen sind. Und ich glaube, für die amerikanische Gesellschaft ist die große Frage, ob sich eben nun auf einmal dieses Denunziantentum durchsetzt, also dieser Generalverdacht gegen die Linke, wie wir das schon mal in der McCarthy-Ära erlebt haben. Und ob das jetzt eben wirklich wieder der Anfang von einer Zeit ist, in der man ziemlich hart gegen politische Gegner vorgeht und eben gegen jeglichen angeblichen Angehörigen dieses Deep State.
Astrid, ganz herzlichen Dank.
Danke dir vielmals, Antonia.
Das war unser Akzent mit Korrespondentin Marie-Astrid Langer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.